Erde noch am Leben.
Dankeschön.
Eduard war ein Haschischhund, eine Schnauze war sein Mund, und Eduard hatte obendran ein riesengroßes Riechorgan. Hatte Eduard was gerochen, kriegte er dafür nen Knochen. Selbst den kleinsten Krümel-Shit kriegte Eduard daher mit. Eduard hielt es für ein Spiel, und der Knochen war das Ziel. Das hat Eduard angeturnt, und so hat er schnell gelernt. Grad bei Typen, die was müffeln, muss man ganz besonders schnüffeln. Bald schon sah er's ihnen an, ohne jedes Riechorgan. Eduard war ein braver Hund, fragte niemals nach dem Grund, denn er war in all den Jahren immer gut damit gefahren. Hatte Eduard was gerochen, kriegte er dafür nen Knochen. Manchmal hat er zwei gekriegt, das hat Eduard genügt. Eduard. Doch dann in einer Sommernacht ist was in Eduard aufgewacht. Hatte heute nichts gerochen, hatte heute keinen Knochen. Dacht sich Eduard, das Tier, großer Gott, was mach ich hier? Ich tu immer meine Pflicht, doch gedankt wird's einem nicht. Eduard. Wollte nicht mehr nur parieren, wollt was anderes probieren, hatte jenseits von dem Knochen noch was Besseres gerochen. Drum hat beim nächsten größeren Fund Eduard der Haschischhund nicht nur die Nase reingesteckt, sondern heimlich dran geleckt. Was danach kam, war so schön, da hat Eduard eingesehen, dass es niemand etwas nützt, wenn ein Zöllner das stibitzt. Machte Schluss mit Drogenkrieg und ging mit dem nächsten Freak, der ihn dann Abraxas taufte und ihm ein lila Halsband kaufte. Er kam auf einen Bauernhof und lebte da als Philosoph, wohlgelitten, fast ein Star, denn seine große Gabe war, dass er ob Wiese, Straße, Strand überall einen Krümel fand. Und so war immer was zum Naschen in Haschisch Eduards Backentaschen. Eduard. Eduard, 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 Eduard.
Danke.
Von braven deutschen Leuten. Und so hat sie natürlich ihre deutschen Eigenheiten. So heißt es auf Deutsch satt, wenn man genug gegessen hat. Dafür hat der Deutsche gerade noch ein Wort parat. Doch stillst du deinen Durst an einer frischen, klaren Quelle? Wie heißt dann das Gefühl, na sag, du bist doch sonst so helle. Find das und fünf Worte, fünf die Enden auf ein F. Im Grund ist unsere Sprache nur ein besseres Gekläff. Deutsche Mann kann zwei und zwei zusammen dividieren. Und er kennt das Gefühl, beim Fußball schauen zu triumphieren. Er backt das beste Brot, er baut das beste Bier. Er baut die besten Autos, weil er schuftet wie ein Tier. Ja, im Allgemeinen ist der deutsche Mann ein toller Hecht. Allein in einem Fach sind seine Noten eher schlecht. Kein organisch ist der Deutsche und zwar gesund. Trotzdem fehlt ihm ein ganz wichtiges Detail, dem armen Hund. Der deutsche Mann hat ein Problem, für das ich mich als Deutscher schäme. Wir sind ein Volk von feigen Schweinen, die nicht sagen, was sie meinen. Es gibt kein einziges gutes deutsches Wort für das zwischen den Beinen. Flöte, Zopf, Putze, Bedeus, Dödel, Stängel, Schwengel, Rute, Rohrreif, Weisen, Riemen, Bolzen, Bube, Bengel, Amors, Marmor, Adams, Speer, das klingt plump und ordinär. Mit solchen Worten kann man anderen Männern imponieren, aber die Dame seines Herzens wird man damit nur genieren. Und weil man das weiß, sagt man, jedes Geschlechtsorgan. Der deutsche Mann hat ein Problem, für das ich mich als Deutscher schäme. Wir sind ein Volk von feigen Schweinen, die nicht sagen, was sie meinen. Es gibt kein einziges gutes deutsches Wort für das zwischen den Beinen. Frauen bezeichnen ihn gern böser als das Hirn des Mannes. Wir selbst nennen ihn Walter, Baldwin, Fridolin, Johannes. Schniedel, Rutz und Schöpsel oder ganz gewöhnlich Schwanz. All diesen Namen ist eins gemeinsam, ihnen fehlt die Eleganz. Nippel, Kolben, kleiner Freund, Keule, Zapfen, Stopfen, das dritte Bein, der elfte Finger, Freuden, Friemund, Bonne, Propfen. Piepern, Fallus, Piller, Pimmel, Pippi, Mann, Gemächt. So bezeichnet jeder irgendwie als sein Geschlecht. Der deutsche Mann hat ein Problem, für das ich mich als Deutscher schäme. Wir sind ein Volk von feigen Schweinen, die nicht sagen, was sie meinen. Es gibt kein einziges gutes deutsches Wort für das zwischen den Beinen. Und so lach ich in meiner Qual. Denk nicht Deutschmann, denk global. Für den Italo da Gazzo heißt das Ding da unten Katzo. Australier sagen dick, Niederländer pick und Türken sagen schick. Klingt auch nicht gerade schick. Ich muss ihm meinen Namen geben, meinem besten Stück. Che Guevara, wer nicht schlecht, schlägt schnell zu, zieht sich schnell zurück. Der deutsche Mann hat ein Problem, für das ich mich als Deutscher schäme. Wir sind ein Volk von feigen Schweinen, die nicht sagen, was sie meinen. Es gibt kein einziges gutes deutsches Wort für das zwischen den Beinen. Wir sind ein Volk von feigen Schweinen, die nicht sagen, was sie meinen. Es gibt kein einziges gutes deutsches Wort für das zwischen den Beinen.
Danke. Ja, wir kommen wieder zurück zu den Toten. Nicht, dass hier noch gute Laune aufkommt. Im nächsten Lied geht es um eine tote Pflanze, das heißt die zarte Artischocke.
Es war mal eine zarte Artischocke in einem wunderschönen Schockenrock. die von früh bis spät nie jemand etwas tat. Und darum halt auch dacht, dass niemand ihr was macht. Und darum halt auch dacht, dass niemand ihr was macht. Sie fühlte sich als freies Kind der Götter. Ihr Stolz waren ihre herrlich grünen Blätter. Die Zeit nahm ihren Lauf, sie wuchs in Frieden auf. Unter anderen Schocken und wurde ein dicker Brocken. Unter anderen Schocken und wurde ein dicker Brocken. So lebte sie ein artgerechtes Leben, mit Welt und Feld in Eintracht eben. Ohne Fibohai und ohne Rennerei, bis dann einer kam und sie mit sich nahm. Bis dann einer kam und sie mit sich nahm. Er schmiss sie auf einen riesengroßen Haufen, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Fuhr mit ihr in die Stadt, wo sie einen Mensch erworben hat. Der nahm sie mit nach Haus und packte sie da aus. Der nahm sie mit nach Haus und packte sie da aus.
Da sitzt die kleine zarte Artischocke in ihrem wunderschönen Schockenrocke und bebt vor Reisefieber. Der Mensch beugt sich darüber und schneidet ihr schnippschnapp die grünen Blätter ab.
Und schneidet ihr schnippschnapp die grünen Blätter ab. Dann wird ihr das Herz herausgerissen. Dann wird sie in was Heißes reingeschmissen.
Dann wird sie zerkaut und dann wird sie verdaut.
Hör zu, du Pflanzenfresser, du bist ja auch nicht besser. Hör zu, du Pflanzenfresser, du bist ja auch nicht besser.
Danke. Ja, genau. Ja. Wir machen jetzt noch einen und dann kommst du wieder dran, ja? Und so ist es so. Haben wir noch einen mit Hanf? So einen kurzen. Nur ein kurzes Jingle noch. Für ein Agrarprodukt aus dem Nahen Osten. Wir spielen übrigens morgen Abend auch noch im Tacheles, wenn jetzt jemand weiter möchte. Und man kann hier auch CDs kaufen in der Pause.
Wir tauchen so den ganzen Abend hier immer mal wieder auf.
Genau so. Wir wechseln uns ab. Programm.
Willst du die Mauern des Selbst durchbrechen, mit Tieren, Pflanzen und Steinen sprechen, alle Beschränktheit vom Teufel schicken und auf den Grund der Dinge blicken, empfehle ich dir ein Jahr Askese oder ein halbes Gramm Libanese.
So, danke.
Und jetzt bin ich wieder zuständig für den etwas langweiligeren Teil des Abends, wo es um die Nutzpflanze Hanf geht und nicht die vielen weiteren Aspekte, die der Hanf ebenfalls hat. Ich habe eben in der ersten Runde kurz dargestellt, wie man überhaupt zum Hanf kommt, was der Hanf biologisch, botanisch, agrarisch für große Vorzüge hat und habe schon ein bisschen angedeutet, dass eine Pflanze ist, die enorm viele Produktionsmöglichkeiten, enorm viele Möglichkeiten bietet, verschiedene Stoffe draus zu machen. Bin auch sofort hier von nebenan, wo die guten Hanfsachen serviert werden, angesprochen worden, dass ich, wenn ich die Faser erwähnt habe und das Öl erwähnt habe und das Holz erwähnt habe, dass ich dann etwas ganz Wichtiges vergessen habe, die Blüte. Nun haben meine beiden Vorsänger oder Vorredner darauf hingewiesen, was man mit der Blüte noch alles machen kann. Aber man kann natürlich auch aus THC-armen Blüten, wie er hier serviert wird, Tees machen. Es ist ein sehr aromatisches Kraut. Man kann es also zu Würzen nehmen. Man kann auch davon Parfums machen. Das gibt es inzwischen alles. Ich habe eben nur drei Sachen genannt. Das Öl, die Faser und das Holz. Natürlich ist die Blüte mit ihrem Aroma, das man bei einem blühenden Hanffeld ja sehr gut riechen kann, mit ihrem Aroma ebenfalls eine wichtige Sache. Gut, ich komme jetzt mal zurück zu einer geordneten, dem Versuch einer geordneten Darstellung, wie Hanf in eine industrielle Revolution eingetaktet werden kann und was man alles damit machen kann. Ich hatte eben ganz kurz gesagt, dass wir seit 1995, seit 1996 in Deutschland Hanf ganz legal anbauen können, und zwar im landwirtschaftlichen Bereich. Und werde jetzt noch ganz kurz darstellen, was da die Voraussetzungen sind und dann Ihnen vermitteln, was man für Produkte aus diesem Material machen kann. Hanf, und zwar, das sind im Moment 22 oder 25 verschiedene Sorten, darf in der Landwirtschaft inzwischen angebaut werden, nachdem die Klage auf Freigabe im Jahre 1995 durchgedrungen war. Und zwar darf der Hanf nur von Vollerwerbslandwirtschaftsbetrieben angebaut werden. Solche Restriktionen gibt es also doch noch, dass also gewisse Vorkehrungen getroffen worden sind, dass nicht jeder im Hinterhof oder in seinem Vorgärtchen Hanf anbaut. Und es führt dazu, dass das relativ wenig bisher angebaut wird. Wie gesagt, es sind jetzt im Jahre 1999 3.900 Hektar gewesen. Und dieser Umstand, dass noch relativ wenig Masse auf den Feldern ist, das führt wiederum dazu, dass Großabnahme kaum möglich ist. Die Produkte, die sich aus dem Hanf entwickeln lassen, die kann man in folgender Reihenfolge darstellen. Also das Wichtigste am Hanf war immer die Faser. Traditionell ist die Hanffaser der Grund, warum diese Pflanze eigentlich angebaut worden ist. Die Hanffaser wird in ihren feinsten Bestandteilen für Kleidungsstücke verwendet. Die Faser ist bis zu 1,20 Meter lang und wurde als komplette Faser nass versponnen. Und daraus lassen sich Hemden, Hosen, natürlich inzwischen auch, wenn sie fein ausgekämmt ist, bis hin zu Leibwäsche, alles Mögliche herstellen. Und es ist seit 1995 ein richtiger Boom wieder entstanden. Man kann das hier in Berlin in den Hanfhäusern sehr gut sehen. Da werden also seit jetzt 4 Jahren die vielfältigsten Textilprodukte verkauft. Und dieses Material hat inzwischen seinen Kundenkreis gefunden. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die darauf schwören. Insbesondere im Sommer ist es übrigens sehr, sehr angenehm. Es ist eine Faser, die eine sehr hohe Saugfähigkeit hat. Und aufgrund der Ausstattung der Faser kann man so sagen, selbst wenn Sie also ein paar Tage reingeschwitzt haben sollten und keine Gelegenheit gehabt hätten, so ein Hemd zu waschen, es ist in der Regel nicht so vermufft wie andere Fasern, wie zum Beispiel Baumwolle. Also Hanf bringt auch als Faser einen natürlichen Schutz gegen Buttersäure, was ja der Hauptbestandteil von Schweißgerüchen und so weiter ist, mit sich. Die feinste Faser also geht in die Textilien. Daneben gibt es eine Reihe gröberer und kürzerer Fasern, die dabei herauskommen. Und aus diesen Fasern werden jetzt insbesondere Dämmstoffe gemacht. Wir haben in Deutschland jetzt 2 Werke, in denen solche Dämmstoffe gemacht werden. Das eine ist in der Nähe von Stuttgart, in Stutensee. Da wird ein Thermodämmstoff, ein Klemmfilz gemacht, der allerdings noch einen gewissen Anteil an Kunststoffstützfasern enthält. Und dann gibt es in Zedenick eine Fabrik, die Hanffabrik Zedenick, die dort Baustoffe, Filze für alle möglichen Anwendungen am Bau macht, insbesondere für Trittschalldämmung und insbesondere für den Trockenbau, wo es um akustische Dämmung geht. Diese Fasern sind heute schon konkurrenzfähig mit den Fasern, die bisher dafür verwendet worden ist. Das heißt, tendenziell können Glasfasern oder synthetische Fasern, die bisher für solche Anwendungen genommen worden sind, durch die Hanffaser ersetzt werden. Und je mehr Anbau jetzt kommt und je mehr Nachfrage denn auch von Kunden da ist, desto schneller wird der Preis dieser Stoffe auch sinken. Man kann das heute schon ungefähr so sagen, ein Kilogramm Glasfaser kostet 2,80 Mark etwa. Und ein Kilogramm Hanffaser, das für solche ähnlichen Zwecke wie Glasfaser, nämlich für Dämmstoff und so weiter, genutzt werden kann, ist heute für 1,20 Mark, 1,50 Mark ohne weiteres herstellbar. Da zeigt sich schon, dass da eine echte Konkurrenzfähigkeit entsteht. Im Moment ist es allerdings noch so, dass eben, wie schon gesagt, nur zu kleine Mengen zur Verfügung stehen. Wenn da hier 5 Hektar angebaut werden und dort 10 Hektar angebaut werden, dann ist es sehr schwer, dort eine kontinuierliche, für industrielle Zwecke taugliche Versorgung draus zu generieren. Und das führt auch dazu, dass zurzeit aus ganz Europa Faser zusammengebracht wird, um solche Prozesse zu unterstützen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für die Faser, und da liegt in Zukunft wahrscheinlich der allerwichtigste Teil, ist der Ersatz von Glasfaser in Verbundwerkstoffen, Compounds. Jeder kennt Glasfaser-Verbundwerkstoffe aus seinem Auto. Meistens weiß man nicht, dass die Kunststoffe faserarmiert sind, aber fast alle Kunststoffe, die regelmäßigen Belastungen ausgesetzt sind, haben eine Armierung aus Fasern. Diese Faser ist, wenn es sich um sehr einfache Sachen handelt, Reiswolle aus Alttextilien. Daraus werden zum Beispiel solche Sachen gemacht wie Hutablagen im Auto. Sie ist, wenn es etwas schwierigere Baustoffe sind, wie zum Beispiel Formteile, wie sie in der Türverkleidung der Autos drin sind. Ich erwähne jetzt immer mal das Auto, weil das ja so als Leittechnologie gilt. Und weil alle Leute wissen, wenn es um das Auto geht, dann ist es bestimmt in Ordnung, dann ist bestimmt was Gutes. Also in den Türverkleidungen haben wir in der Regel glasfaserarmierte Kunststoffe heute. Und das ist der Bereich, wo die Handfaser auf der Stelle und sofort Ersatz liefern kann, dann, wenn wir in der Lage sind, industrietaugliche Mengen und industrietaugliche Qualitäten bereitzustellen. Die Handfaser ist deutlich leichter als die Glasfaser. Sie hat etwa nur 2/3 des Gewichtes, das die Glasfaser mitbringt. Sie ist natürlich ökologisch sowieso. Man kann solche Stoffe hinterher recyceln. Und selbst wenn man sie nicht recyceln kann, kann man sie verbrennen. Und auch das ist eine interessante Sache, denn was dort an Handfasern, und das ist immerhin 60-80% des Materials, was dann an Handfasern verbrannt wird, bringt keinen neuen Schadstoff oder keine neuen CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Denn das Kohlendioxid, das dort bei frei wird, das CO2, ist vorher in Kohlenstoffform und Sauerstoffform genommen worden, also Kreisläufe. Und es ist anders als bei Glasfaser, die ja ausschließlich mit Primärenergie hergestellt wird, insbesondere mit Erdöl oder Erdgas. Da ist zur Herstellung der Glasfaser schon sehr viel Energie aufgewandt worden und sie ist hinterher in keiner Weise recyclingfähig. Man kann also einen Stoff, in dem Glasfaser als Armierung drin ist, bestenfalls einschmelzen und hat dann eben einen Glasklumpen und ein bisschen Kunststoff, der dabei verbrennt bei dem Einschmelzen. Also ist diese ökologische oder Kreislaufaspekte der Sache ist in jedem Fall auch ein sehr interessanter Punkt für die heutige Industrie. Interessanter ist aber das, was ich eben genannt habe, nämlich dass dieses Material leichter ist als Glasfaser und, was ich eben schon kurz erwähnt habe, es ist jetzt schon preiswerter. Dass bei allen großen deutschen Automobilherstellern schon erste Probeserien laufen mit diesem Material. In der S-Klasse beim Daimler ist in den hinteren Türen die Türverkleidung bereits mit einem Hanfverbundwerkstoff gemacht. Bei BMW sind die Werkstoffzulassungen inzwischen voll durch. Und das führt dazu, dass langsam sich ein Riesenpotenzial für diese Faser aufbaut. Und wir überhaupt nicht wissen im Moment, wie man ein solches Potenzial mengenmäßig unterfüttern kann. Bei uns, bei Treuhand, hat das dazu geführt, dass wir uns seit etwa 1,5 Jahren sehr stark in Rumänien engagieren. Das ist ein klassisches Hanfanbauland. In Rumänien sind immer die ganz großen Mengen angebaut worden in der Vergangenheit. Damals allerdings nicht für die Automobil, für Glasfaser oder für Verbundwerkstoff, sondern damals vor allem für den großen Bedarf an Militärtextilien, das der damalige Ostblock hatte. Die komischen Gamaschen, die die ruhmreiche Sowjetarmee trug, das zum Beispiel war Hanf. Die Zelte waren häufig aus Hanf. Die Militärkleidung war aus Hanf und sicher ist, dass eine nicht wiederholt werden sollte, aber dort in dieser Gegend in Rumänien und auch in Ungarn gibt es die ganz große Tradition des Hanfanbaus und das ist sicher eine der Gegenden, wo solche Mengen, wenn es also um Verbundwerkstoffe geht oder wenn es um große Mengen von Dämmstoffen geht, wo solche Mengen angebaut werden können. Wir haben in Rumänien jetzt 2 Hanffabriken stehen. Wir wollen in dieser Hektar machen und wir werden dann davon weiter im Jahre 2003 etwa 10.000 Hektar machen. Allerdings dann nicht nur Hanf, sondern ein Anbau, wo alle möglichen Feldfrüchte in geordneter Form hintereinander kommen. So, was wird jetzt aus Deutschland? Anbau hier in Deutschland. Ich hatte eben schon in Deutschland, wir den Hanf vor allem als Landschaftspflegepflanze sehen. Der Hanf hat die Möglichkeit, überall dort, wo Felder brachgefallen sind, in den Anbau genommen zu werden. Und wenn das Feld etwa 2 Jahre brachgelegen hat und alle möglichen Schadstoffe oder alle möglichen Brennnesseln, Disteln oder sonstige Sachen aufgelaufen sind, dann besteht die Möglichkeit, Hanf dort rein und der Hanf überwächst alle anderen Pflanzen und hinterher ist die Sache gereinigt. So, ich mache mal eine kurze Pause und würde mich freuen, wenn dazu Fragen kämen jetzt. Ja, zurzeit werden ganz normale Kunststoffmatrix-Bindemittel genommen. Das sind PP, Polypropylen und Polyethylen-Kunststoffe in der Regel. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, dass moderne Biokunststoffe an deren Stelle treten. Diese Biokunststoffe sind alle schon vorhanden, sie sind bloß im Moment in der Herstellung noch viel zu teuer. Es gibt Tendenzen oder es gibt auch Forschungsprojekte, in denen Kunststoffvorformen in Pflanzen gezüchtet werden. Und das wird dann die eigentliche Möglichkeit werden, solche Kunststoffe preiszustellen. Allerdings hat das einen Aspekt von Gentechnik und das ist nicht jedermanns Sache. Mich hat immer gewundert, dass man als allererstes Gentechnik im Lebensmittelbereich einsetzt. Im Bereich künftiger Werkstoffe, im Bereich künftiger Rohstoffe, denke ich, werden diese Sachen eine viel größere Rolle spielen. Es gibt zurzeit ein Forschungsprojekt, das hier in der Nähe von Berlin läuft, in Golm, beim Fraunhofer-Institut. Professor Wilmitzer, das schon seit 2 Jahren läuft, dort rum, dass gentechnische oder Gensequenzen aus Mikroben, die in der Lage sind, Polypropylenvorstufen, also Polymere herzustellen, in einfachen Gräsern auszudrücken. Und das geht auch ohne weiteres. Früher hat man das also, das war insofern etwas schwierig, als man nicht genau bestimmen konnte, wo solche Gensequenzen eingebaut. Das ist wohl inzwischen gelöst, man muss da keinen Schuss mehr machen, die Gensequenzen landen sollen. Und wir haben, das gebe ich hier zu, wir haben da neulich den Hanf ins Gespräch gebracht und das ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Es könnte durchaus so kommen, dass irgendwann einmal die Kunststoffmatrix und die Faserarmierung in der gleichen Pflanze solar hergestellt wird. Und ich selbst beobachte das sehr interessiert und muss meine Bedenken gegen Gentechnologie in diesem Zusammenhang etwas aufgegeben. Ich auch nicht. Sie können grundsätzlich aus jedem Öl auch Kunststoffe machen. Die Frage ist, wer es einsetzen kann und wer es gebrauchen kann. Solche Sachen, also ich hatte ganz kurz eben in der ersten Runde schon mal dargelegt, man kann etwa eine Tonne Hanf, 1000 Kilogramm Hanfsamen vom Hektar ernten und davon sind bestenfalls ein Drittel Öl, das sind also 300 Kilogramm, knapp 300 Kilogramm, die vom Hektar zu ernten sind. Da sieht man schon, dass das sehr geringe Mengen sind letztendlich. Und ganz bestimmt kann man daraus Kunststoffe herstellen, aber das sind Kunststoffe, die einen Preis haben, dass man sie in normalen Mengen nicht einsetzen kann. Wir Verbesserungen auch dort erzielen, wo heute große Massen eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn es gelingt, die heutigen faserarmierten Gehäuse für Computer oder für solche Sachen zu ersetzen, das sind gigantische Mengen, die da anfallen. Und solche Mengen an Kunststoffmatrix kann man fürs Erste sicher nicht aus irgendeinem ökologischer Herkunft gewinnen. Das ist ein Prozess, der eine ganze Weile dauert. Wir erfahren das ja auch immer wieder, ich höre also immer wieder, wir könnt ihr nur die wertvolle Faser für Anwendungen in Compounds, in Verbundwerkstoffen bereitstellen, wo der Kunststoff selbst, der immerhin 20-30% der Masse ausmacht, wo dieser Kunststoff selbst noch aus Erdölwirtschaft, in der Regel wird da hergestellt, das Material, kommt. Und da kann ich nur sagen, wenn wir schrittweise eine Verbesserung erzielen, ist das immerhin auch schon eine Verbesserung. Wenn wir also in bisherige, in herkömmliche Kunststoffe Hanffaser einlegen können und dadurch Glasfaser ersetzen, dann ist es immerhin eine wesentliche Verbesserung. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, der nächste Schritt muss sein, dass man auch zu biologisch erzeugten Kunststoffen kommt. Diese erzeugten Kunststoffe werden sich aber in unserer Wirtschaftsordnung nur dann durchsetzen, wenn sie preislich konkurrieren können. Vorher nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, nicht nur aus Öl, nicht. Es gibt also aus Lignin, werden heute schon Kunststoffe hergestellt. Aber alles das sind erstmal mengenmäßig unbedeutend und man kann es dann bestenfalls, Armani kann daraus ein paar Kunstsachen machen, eine Salatschüssel, also wo es nicht um. Und zweitens ist der Preis eben immer noch ein ganz großer Unterschied zu den herkömmlichen Kunststoffen. Aber dass daran gearbeitet wird, das ist ganz klar. Und der Durchbruch für Biokunststoffe wird dann kommen, wenn Biokunststoffe solar erzeugt werden. Wenn sie also direkt in der Pflanze zumindest ihre Vorstufen erzeugt werden können. Und ob man das durch Züchtung hinbekommt, was auch möglich ist, gentechnisch hinbekommt, das steht dahin. Ich vermute mal, dass die Gentechnik nicht zu bremsen sein wird, egal was man dazu sagt. Es hat sich zwar jetzt gezeigt, dass die Menschen durchaus in der Lage sind, auch in den USA, was kein Mensch gedacht hätte, sich gegen Nahrungsmittel zu wehren, die gentechnisch hergestellt worden sind. Aber wenn es um solche Sachen geht wie Kunststoffe, wie das sich entwickeln wird. Ich selbst habe keine so großen Bedenken. Ich denke, die Natur hält sehr viel aus und die Natur hat immer schon selbst experimentiert. Und die große Gefahr, nachdem ich mich sehr viel mit den Leuten unterhalten habe, die das gemacht haben, die große Gefahr sehe ich dann nicht, wenn es um Rohstoffe geht.
Gut, aber die Rohstoffe kommen ja zum Lernen von Wildtieren gefressen, die man ja dann auch irgendwann selber frisst.
Ja, das Zeug ist ja nicht giftig. Es entstehen Veränderungen in der Natur, das ist ganz klar. Aber die Natur hat eine unglaubliche Fähigkeit, Veränderungen zu integrieren und zu adaptieren. Und gesetzt den Fall, also wir haben ja unsere Felder jetzt mit einem Doppel-Null-Raps überzogen. Dieser Doppel-Null-Raps